Deutschlandfunk Interview.
Wir können in den kommenden Minuten jetzt genauer schauen auf die Vereinbarung zwischen dem Iran und den USA, unterzeichnet am Mittwochabend in Versailles von Präsident Trump. Am Telefon ist der frühere Diplomat Wolfgang Ischinger, Präsident der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz und als solcher derzeit auch weiterhin mit dem operativen Geschäft der Konferenz befasst. Schönen guten Morgen, Herr Ischinger.
Morgen, Frau Klein.
Die Kritik an der Vereinbarung ist massiv, auch in den USA selbst, auch in der Republikanischen Partei. Ist das die historische, strategische Niederlage der Vereinigten Staaten, von der jetzt mancherorts die Rede ist?
Also es ist sicher für amerikanische Verhältnisse ein gewaltiger Vorgang, weil in dieser robusten Art dieser Präsident Donald Trump zum Teil ja von seinen eigenen Parteifreunden bisher noch nie kritisiert wurde. Insoweit ist das schon bedeutsam und hat sicherlich auch Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der amerikanischen Innenpolitik. Ich will aber auf eines, wenn ich darf, nochmal hinweisen. Was wir da sehen in den USA, ist natürlich die politische Auseinandersetzung zwischen dem republikanischen Präsidenten und insbesondere seinen demokratischen Kritikern. Das klingt manchmal so kämpferisch und so nicht wahr angreifend und vorwurfsvoll, dass ich manchmal aus europäischen, auch deutschen Kommentaren heraushöre, also jetzt kriegt der Donald Trump ja endlich mal sein Fett ab und so weiter. Es ist, Frau Klein, hier keine Schadenfreude angesagt. Mhm. Es ist tiefe Sorge angesagt. Ich bin voll tiefster Sorge, weil die unklaren Folgen dieser Vereinbarung für die regionale, möglicherweise künftig eher hegemoniale Rolle des Iran, die Instabilitäten, die mit diesem Rahmenabkommen noch lange nicht beseitigt sind, weil das alles natürlich möglicherweise nichts Gutes verheißt für die weitere Entwicklung und damit auch für uns hier in Europa. Ja. Wir teilen, lass ich mich den einen Satz noch sagen, wir teilen ja das Ziel seit über 20 Jahren eine Lage herbeizuführen, in der der Iran keine Nuklearwaffen produzieren kann. Und deswegen ist das, was sich hier vollzieht, ein mögliches Scheitern amerikanischer außenpolitischer Ziele, für uns ein Anlass zu großer, tiefer und anhaltender Sorge.
Wir schauen uns die möglichen einzelnen Folgen gleich noch genauer an. Ich würde aber gerne mal kurz einen halben Schritt zurückgehen zu dem innenpolitischen Klima, das Sie angesprochen haben. Es sind ja bei weitem nicht nur die Demokraten, von denen in der Tat auch scharfe Töne jetzt kommen, sondern eben auch mehrere republikanische Senatoren, die sich nicht nur besorgt geäußert haben, sondern gesagt haben, mehrere frühere US-Präsidenten würden sich im Grabe umdrehen angesichts dieser Kehrtwende. Sie selber haben gerade auch Ihre Sorgen ausgedrückt. Also müssen wir davon sprechen, es ist eine historische Kehrtwende in der US-Außenpolitik mit Blick auf den Iran.
Naja, ob es eine Kehrtwende ist, werden wir sehen. Soweit würde ich im Augenblick noch nicht gehen. Es ist jedenfalls eine gewaltige Aufwallung, wie Sie zu Recht sagen, von Kritik auch aus seinem eigenen Lager. Und Frau Klein, was wir hier erleben, ist, das geht ja relativ tief. Ich fühle mich erinnert an Lehrsätze, die ich in meiner Zeit als Attaché im Auswärtigen Amt vor zig Jahrzehnten gehört habe. Mit militärischen Mitteln, so wurde uns das damals beigebracht, mit militärischen Mitteln kannst du möglicherweise ein militärisches Problem lösen. Wenn du ein politisches Problem lösen willst, und hier beim Iran geht es ja um ein essentiell politisches Problem, dann brauchst du dafür nicht nur militärische Mittel möglicherweise, sondern vor allen Dingen eine politische Strategie. Und genau daran hat es, nach meinem Urteil jedenfalls, bei diesem Vorgang leider muss man ja sagen, gefehlt. Und das ist jetzt sozusagen der Schlamassel, vor dem nicht nur Donald Trump steht, sondern vor dem auch wir stehen, ein weiterhin ungelöstes Problem in der europäischen unmittelbaren Nachbarschaft.
Die frühere nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, in der Tat eine demokratische Politikerin oder Ex-Politikerin, spricht von einem grauenvollen Dokument der Kapitulation. Das vorhersehbare Ergebnis inkompetenter Verhandlungen, größter nationaler Sicherheitsfehler in Jahrzehnten. Zitat Ende, um das auch nochmal hier zu ergänzen. Herr Ischinger, was ist denn die massivste Folge, die Sie jetzt erwarten mit dieser, darüber haben wir seit Wochen gesprochen, ja offenkundigen Stärkung des Iran?
Also eine erstaunliche und eben auch bedauerliche Entwicklung ist, dass in der Folge dieses Vorgangs zum ersten Mal, soweit ich zurückdenken kann, eine schwere, vielleicht sogar eine schwerste Belastung des amerikanisch-israelischen Verhältnisses eingetreten ist. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was das für Folgen haben könnte. Wenn also bei den Extremisten, die es ja weiterhin gibt, nicht nur im Iran übrigens, sondern auch in anderen Teilen der arabischen Welt, wenn das dort verstanden wird, als dass die USA sozusagen ihren Schutz Israels nicht mehr so wie bisher gewährleisten, ja, ermuntert das dann vielleicht die bösen Buben in der Region, sich mal wieder an einem Angriff, wir denken ja alle an den 7. Oktober 2023, sich mal wieder an einem Angriff auf Israel zu beteiligen oder zumindest darüber nachzudenken. Also das sind alles keine angenehmen Perspektiven, die sich hier bieten. Regionale Stärkung des Iran, ungeklärtes Nuklearthema. Ich stelle mir vor, dass in den nationalen Sicherheitsüberlegungen von Staaten wie Saudi-Arabien, möglicherweise auch unseres NATO-Partners Türkei und anderen regionalen Staaten, die alte Frage jetzt wieder hochkocht, müssen wir unsere Existenz vielleicht auch dadurch schützen, dass wir vorsorglich schon mal über nukleare Waffen nachdenken? Also das gesamte System der Nichtverbreitung nuklearer Waffen, zu dem ja auch die Bundesrepublik Deutschland sich schon vor Jahrzehnten verpflichtet hat, wird mit einem Fragezeichen versehen, weil keiner genau, also zumindest Stand heute, weiß keiner genau, das steht auch leider nicht in dem Rahmenabkommen drin, ob es die 450 Kilogramm hoch angereichertes Uran noch gibt. Sind die irgendwo verschüttet im Berg oder sind die möglicherweise von den iranischen Revolutionsgarden weggeräumt worden, um sie irgendwo an einer anderen Stelle wieder in die Zentrifugen zu geben und das und dieses hoch angereicherte Uran in den kommenden Monaten oder Jahren auf einen Anreicherungsgrad hochzufahren, der dann tatsächlich militärisch nutzbar wäre.
Herr Ischinger, ich würde gerne
alles schreckliche Perspektiven.
Wir sprechen hier von einer Absichtserklärung bis jetzt, ne? Also Memorandum of Understanding. Die technischen Gespräche sollten eigentlich heute beginnen. Vizepräsident J.D. Vance hat seine Reise in die Schweiz zunächst mal verschoben. Also das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Geplant ist ja, dass es jetzt ein Fenster von 60 Tagen für Verhandlungen gibt. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Ischinger, oder Ihre Worte richtig deute, haben Sie auch keine großen Hoffnungen darauf, dass im Laufe dieser 60 Tage oder vielleicht einer Verlängerung irgendetwas Konstruktives an Abkommen herauskommen wird?
Also da muss man dann schon ein ganz, ganz, ganz großer Optimist sein, um das zu erwarten. Das ist in der Tat meine nächste Sorge. Schauen Sie, damals vor 11 Jahren, als man das berühmte JCPOA, also das Nuklearabkommen, ausgehandelt hat, haben ganze Hundertschaften von Fachleuten unter der Leitung des damaligen amerikanischen Außenministers Kerry und seines Fachkollegen des amerikanischen Energieministers, der ein habilitierter Nuklearphysiker vom Massachusetts Institute of Technology war. Hundertschaften haben sich mit den Details der Festlegung beschäftigt, wie wir sicherstellen können, dass der Iran seine Nuklearfähigkeiten unter internationale Kontrolle stellt und so weiter und so weiter. Das hat viele Monate gedauert. Ich kann mir selbst mit Fantasie kaum vorstellen, dass ein so komplexer Vorgang jetzt in 60 Tagen erreicht werden soll. Und Frau Klein, ich lege noch eins drauf. Wir haben ja jetzt über Nacht die Mitteilung bekommen, dass das, was eigentlich heute losgehen sollte, nämlich sozusagen die tatsächlichen Umsetzungsgespräche, dass das jetzt bereits schon wieder in Frage gestellt ist. Also wenn es nicht heute anfängt, fängt es dann vielleicht übermorgen an oder vielleicht nächste Woche. Also ich bin der Meinung, wir müssen uns auch auf die unangenehme Perspektive einstellen, dass das zunächst mal gar nicht anfängt und dass es vielleicht zunächst auch gar nicht möglich sein wird, das innerhalb von 60 Tagen zu einem Ende zu bringen. Also hier sind so viele Unwägbarkeiten mit verbunden, dass ich denke, wir sind leider relativ hilflos, die ganze Europäische Union, weil wir ja bisher nicht am Tisch sitzen. Und Frau Klein, das ist das, was mich ehrlich gesagt am meisten besorgt, dass es auch angesichts dieses Vorgangs bisher der amerikanischen Seite nicht möglich war, endlich mal die Tür aufzumachen und uns, den Europäern oder auch anderen Partnern zu sagen, kommt, setzt euch mit uns gemeinsam an den Tisch, verhandelt mit. Wir sind, wenn wir zu mehreren mit dem Iran verhandeln, stärker, als wenn wir das ganz alleine machen. Damals, in den 90er Jahren im Bosnienkrieg, jetzt vor 10, 15 Jahren bei den Iran-Verhandlungen, haben wir immer solche Themen im Rahmen von kontaktgruppenartigen Vereinbarungen durchgeführt und abgeschlossen. Und ich bin erschüttert darüber, dass die USA auch in dieser für sie selbst schwierigen Lage anscheinend bis zur Stunde nicht imstande sind zu sagen, kommt, setzt euch an den Tisch, wir machen das gemeinsam.
Ja, das großer kann man uns Fehler. Wünschen, aber wir haben offensichtlich ja nicht wirklich jetzt auch einen Einfluss darauf. Deswegen abschließend nochmal, Herr Ischinger, meine Frage. Sie haben die relative Schwäche und das zum Zuschauen verurteilt sein der Europäer angesprochen, aber Sie haben eingangs des Gesprächs eben auch von den Folgen auch für uns, auch für Europa gesprochen. Nennen Sie uns eine Konsequenz, die aus Ihrer Sicht jetzt notwendig ist und die gezogen werden muss angesichts dessen, was sich da im Augenblick entwickelt.
Das Allerwichtigste, Frau Klein, ist, dass die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Sachen Nahostpolitik, in Sachen Iranpolitik, überhaupt in Sachen Außenpolitik wieder zu einer gemeinsamen Stimme finden. Es ist so, ich will es mal ein bisschen krass formulieren, wir haben in der europäischen Politik gegenüber dieser Region seit dem 7. Oktober vor 3 Jahren eine Situation, die ich nur beschreiben kann mit Ground Zero, ein Trümmerfeld. Also wenn jahrzehntelang der Versuch durchgeführt wurde, mit einer gemeinsamen Stimme nahostpolitische Themen anzusprechen, Europa als Akteur zu präsentieren, dann haben wir jetzt leider die Lage, dass mit 27 Einzelstimmen, hier durcheinander reden und das schwächt Europa. Das halte ich für das absolut Dringendste, dass die Europäische Union wieder zu einer Stimme kommt und dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, von wem auch immer. Europa als Akteur ist bisher in diesen letzten langen Wochen und Monaten überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Das entspricht unserer Interessenlage nicht. Das muss geändert werden und das wird sich nur ändern lassen, wenn wir tatsächlich gegenüber Washington, gegenüber China, gegenüber Moskau und anderen und gegenüber dem Iran mit einer Stimme auftreten.
Der Appell heute Morgen im Deutschlandfunk von Wolfgang Ischinger, Präsident der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Herr Ischinger, haben Sie Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Klein. Auf Wiederhören. Danke.